SRF 2 Kultur.
Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous mit diesen Mittagsthemen. In den USA sind große Teile der Verwaltung lahmgelegt.
Breaking news tonight, the government of the United States of America has shut down.
Wir erklären, was dieser Shutdown bedeutet und warum es so weit kommen konnte. Geldnotendruckerei Orell Füssli unter Druck. Erst wegen gefälschter Tausendernoten fällt eine Sicherheitslücke auf. Er prüfte die FIFA auf Korruption, jetzt tritt Marc Pierre zurück. Wir fragen, warum? Und um eins, ein Wirtschaftszweig zwischen Tradition und Moderne. Vieh auf die Alp bringen im Sommer. Der Bericht.
Ja, vielleicht mache ich das dritte Lehrjahr auch noch dort. Mal schauen.
Und das Tagesgespräch zur grossen Studie über die Sömmerung und deren Bedeutung für die Schweizer Landwirtschaft. Um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Damian Rast. Er hat die Nachrichten.
Ein großer Teil der Staatsangestellten in den USA wird ab sofort in unbezahlte Zwangsferien geschickt. Der Kongress konnte sich nicht auf ein neues Budget einigen. Darum hat das Weiße Haus den sogenannten Verwaltungsstillstand angeordnet. Zahlreiche Ämter und öffentliche Einrichtungen werden bis auf Weiteres geschlossen. Für Schweizer Touristen und Geschäftsreisende hat dies vorerst aber keine Auswirkungen. Wie die US-Botschaft auf Anfrage von Radio SRF sagt, verfügt das amerikanische Außenministerium noch über ein eigenes mehrjähriges Budget und kann deshalb auf Geld zugreifen. Visa- und Passanträge werden damit weiterhin bearbeitet. Jede achte Person auf der Welt hat nicht genug zu essen und leidet unter massiver Unterernährung. Das schreibt die UNO-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft, die FAO, in ihrem jährlichen Welthungerbericht. Demnach sind über 840 Millionen Menschen betroffen. Allerdings habe man in den letzten Jahren auch Fortschritte erzielt. So sei die Zahl der hungerleidenden Menschen seit den 90er Jahren ständig zurückgegangen. Eines der Ziele der FAO ist, die Zahl der Hungerleidenden bis im Jahr 2015 zu halbieren. Dieses Ziel dürften viele Staaten verfehlen. Wegen des Diebstahls von 1800 fast fertigen Tausendernoten führt die Bundesanwaltschaft seit rund einem Jahr ein Strafverfahren durch. Im Rahmen der Ermittlungen sind in den vergangenen zwei Wochen 17 falsche Noten aus dem Verkehr gezogen worden, wie die Bundesanwaltschaft mitteilt. Bei den Noten hätten Unbekannte die Seriennummer erst nachträglich angebracht. Letzten Oktober hatte die Polizei in London bei zwei Männern 37 ungültige Tausendernoten sichergestellt und daraufhin die Schweizer Behörden informiert. Die von Christoph Mergeli betreuten Dissertationen an der Medizinhistorischen Fakultät der Universität Zürich seien häufig mangelhaft. Zu diesem Schluss kommen drei Experten, die von der Uni mit der Beurteilung der Arbeiten beauftragt worden sind. Die überprüften Dissertationen entsprechen zwar alle wissenschaftlichen Standards, allerdings viele nur knapp, so die Experten. Bei den Arbeiten handelt es sich teilweise um Transkriptionen von alten Texten, die gar nicht oder nur wenig kommentiert seien. Die Mängel seien unter anderem auf die unzureichende Betreuung durch Mergeli zurückzuführen. Insgesamt wurden von 2002 bis 2012 an der Medizinhistorischen Fakultät der Uni Zürich 64 Dissertationen eingereicht. Von diesen haben die Experten 39 nach dem Zufallsprinzip ausgesucht und beurteilt. Die untersuchten Dissertationen waren von verschiedenen Dozierenden betreut worden. Die obligatorischen Schulen in allen Kantonen der Schweiz brauchen in den nächsten Jahren neue Lehrkräfte. Zu diesem Schluss kommt das Bundesamt für Statistik in seiner neuesten 10-Jahres-Analyse für das Bildungswesen. Demnach dürfte die Anzahl Schülerinnen und Schüler ab dem Jahr 2015 in allen Kantonen zunehmen. Gleichzeitig steige die Anzahl Pensionierungen bei den Lehrkräften. Folglich brauche es neue Lehrkräfte. Anders ist die Situation laut dem Bundesamt auf der Sekundarstufe 2. Dort werde sich die Zahl der Pensionierungen und der Bedarf an neuen Lehrkräften stabil entwickeln. Die Sonntagszeitung erhält einen neuen Chefredaktor. Der 48-jährige Arthur Ruttishauser übernimmt den Posten noch dieses Jahr, wie der Tamedia Verlag mitteilt. Ruttishauser war zuletzt Mitglied der Chefredaktion des Tagesanzeigers, der ebenfalls der Tamedia gehört. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hat die Vatikanbank ihre Bilanz veröffentlicht. Sie erwirtschaftet einen Gewinn von 86,6 Millionen Euro, was einer Vervierfachung im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Zwar wurde der Jahresgewinn auch früher schon veröffentlicht. Die erstmalige detaillierte Publikation des Jahresabschlusses ist Teil der Transparenzbemühungen des Vatikans. Die Bank war in der Vergangenheit immer wieder mit Vorwürfen der Geldwäscherei konfrontiert worden. Der Basler Strafrechtsprofessor Marc Piet hat seinen Rücktritt als Berater des Internationalen Fußballverbandes FIFA angekündigt. Er gebe das Amt Ende Jahr ab, erklärte Piet der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Antikorruptionsexperte war von der FIFA Ende 2011 nach verschiedenen Skandalen engagiert worden. Er sollte dem Verband mit neuen Strukturen zu mehr Glaubwürdigkeit verhelfen. Piet sagte, die Grundarbeit sei getan. Es hänge jetzt von der FIFA ab, ob sie den begonnenen Reformkurs weiterführen wolle. Die Staatsanwaltschaft Zürich hat den Fußballmanager Erich Vogel und einen mitbeschuldigten Spielervermittler aus der Untersuchungshaft entlassen. Gegen Vogel und den Spielervermittler läuft ein Strafverfahren. Sie sollen in einem Erpressungsversuch gegen eBay-Sportchef Freddy Bickel verwickelt sein. Nach Ansicht der Behörden bestehe keine Verdunklungsgefahr mehr. Der dringende Tatverdacht bleibe aber bestehen.
Rendezvous. Wir blicken in die USA, wo die Konservativen es auf ein Kräftemessen auf Kosten der Bevölkerung ankommen lassen. Wir fragen in Norwegen nach, was los ist, dass fremdenfeindliche Rechtspopulisten an die Macht kommen. Wir leuchten in die Schweizer Notendruckerei, wo einiges schief lief. Stichwort falsche Tausender. Antikorruptionsexperte Marc Piet tritt bei der FIFA ab. Hat er erreicht, was er wollte?
Man muss in solchen Dingen auch realistisch sein, nicht wahr? Man muss damit rechnen, dass man nicht alles kriegt, was man gerne hätte.
Dann, die Stadt Zürich will einen Verkehrsknopf lösen an der Rosengarterstraße und sagt wie. Ermutigendere Nachrichten als vor einem Jahr stehen im Welternährungsbericht. Weniger Hunger herrscht auf der Welt. Und auf eine rosigere Zukunft kann die Schweizer Alpwirtschaft hoffen. Unter welchen Umständen? Darüber sprechen wir im Tagesgespräch um eins. Und damit weiter zu Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.045 Punkten, plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.22,48 gehandelt, der Dollar zu 90,42 Rappen. Das Wetter. Im Flachland ist es oft grau bei 15 Grad. In den Alpen und im Süden scheint ab und zu die Sonne. Es gibt aber auch einige Regenschauer. Morgen lockert sich der Hochnebel teilweise auf. Die Temperatur steigt auf 17 bis 21 Grad.
Jetzt ist in den USA also passiert, was alle gefürchtet hatten. Große Teile der Regierung und der Verwaltung sind lahmgelegt. Hunderttausende Staatsangestellte haben Zwangsferien, und zwar unbezahlte. Dies, weil sich der Kongress in der Nacht nicht auf ein Übergangsbudget einigen konnte. Die Republikaner haben vergeblich versucht, die Gesundheitsreform von Präsident Obama zu kippen und haben das Budget mit der Gesundheitsreform verbunden. Die Demokraten ihrerseits waren nicht bereit, bei der Gesundheitsreform Abstriche zu machen. Ich fragte unsere USA-Korrespondentin Priscilla Imboden, wenn Regierung und Verwaltung stillstehen, was heißt das genau?
Das heißt, dass die Lichter in vielen Ministerien ausbleiben, dass zahlreiche Staatsangestellte, also im Ganzen rund 800.000, nicht arbeiten gehen und dass der Staatsbetrieb auf ein absolutes Minimum reduziert wird.
Was sind denn die Konsequenzen davon?
Die Konsequenzen sind, dass gewisse Dienstleistungen nicht angeboten werden, also am sichtbarsten bei den Monumenten und den Parks, die dem Zentralstaat gehören. Also das heißt, Touristen, die heute auf die Freiheitsstatue steigen möchten oder den Yosemite Park besuchen möchten, die bleiben außen vor. Es gibt auch viele weniger sichtbare Sachen, wie zum Beispiel Kontrollen im Bereich Lebensmittel oder Umwelt, die nicht stattfinden, Bewilligungen, die nicht erteilt werden und auch Pässe, die man nicht beantragen kann, wenn man jetzt eine Reise machen will.
Die Bundesverwaltung in den USA war zum letzten Mal vor 17 Jahren lahmgelegt. Damals dauerte das fast einen Monat lang. Ist schon abzuschätzen, wie lange der Stillstand dieses Mal dauern wird?
Nein, das ist sehr schwierig zu sagen. Also die Positionen der beiden Parteien und der beiden Kammern im Kongress waren bis heute sehr weit auseinander. Also von dem her ist es unwahrscheinlich, dass in einem oder vielleicht zwei Tagen schon ein neues Budget da ist und damit der Staatsbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Es dürfte weitergehen. Es kommt auch darauf an, wie die Reaktionen sind in der Bevölkerung, also welche Partei jetzt da politisch den Preis für dieses Schlamassel bezahlen muss. Beim letzten Mal waren es die Republikaner, die einsehen mussten und sie haben dann auch klein beigegeben. Wie das heute sein wird, kann man aber noch nicht sagen.
Der Streitpunkt, dass es überhaupt so weit gekommen ist jetzt, ist ja Barack Obamas Gesundheitsreform. Welche Folgen hat eigentlich die jetzige Situation auf diese Gesundheitsreform?
Die Gesundheitsreform, die wird so wie geplant jetzt umgesetzt. Das heißt, ab heute gibt es Online-Börsen, wo die Menschen nach Versicherungen suchen können und sich anmelden können bei einer Versicherung. Sie sind dann ab 1. Januar versichert. Der Streit hat bis jetzt keine Auswirkungen gehabt auf diese Reform und die Demokraten und auch Präsident Obama verteidigen sie auch wirklich mit Händen und Füßen. Und ich glaube nicht, dass sie es zulassen werden, dass die Reform noch gestoppt wird.
Es könnte in den USA ja noch schlimmer kommen. In zwei Wochen müsste der Kongress die Schuldenlimite der USA anheben. Sonst droht dem Land der Staatsbankrott. Ist da zu befürchten, dass es wirklich so weit kommt?
Ja, das ist die große Unbekannte jetzt in dieser Situation, weil eigentlich war der Streit um das Haushaltsbudget eine Art Prüfung jetzt dafür, um zu sehen, wer wagt, wie viel aufs Spiel zu setzen für seine oder ihre politischen Interessen. Und bei der nächsten Diskussion, die ja wirklich genau jetzt ansteht, geht es darum, dass das Budget für den US-Staat erhöht werden muss. Sonst kann die US-Regierung keine Rechnungen mehr bezahlen und der Staat ist faktisch bankrott. Das hat es noch nie gegeben. Das hätte auch sehr chaotische Auswirkungen, wahrscheinlich auch auf die Börsen und die Wirtschaft rund um den Globus. Und jetzt ist die Frage, ob sie das auch noch riskieren wollen. Ich denke nicht, aber wir werden es in den nächsten paar Wochen sehen.
Sagt unsere USA-Korrespondentin Priscilla Imboden in San Francisco. Ungefaltet hat sie kaum Platz im Portemonnaie. So groß ist sie, die Tausendernote der Schweiz. Sie galt bisher als fälschungssicher. Nun kommt aber aus, gleich mehrere Tausend unfertiger Tausendernoten kamen bei der Produktion irgendwie abhanden und gerieten als Blüten in den Umlauf. Im Fokus steht jetzt das Unternehmen Orell Füssli, das die Schweizer Banknoten druckt. Wirtschaftsredaktorin Susan Giga hat die ganze Geschichte.
Die Geschichte beginnt am 4. Oktober 2012. Zwei Männer versuchen, in einer Wechselstube in London 1000 Franken Noten im Pfund zu wechseln. Doch den Noten fehlen Seriennummer und Lochzahl. Die beiden Männer werden verhaftet und man stellt bei ihnen 37 verdächtige Noten fest. Einer der Täter hat Wohnsitz in der Schweiz, wird in London rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe verurteilt und verbüßt 7 Monate im Gefängnis. Das alles steht in der Stellungnahme der Bundesanwaltschaft. Sie wurde damals durch das britische Innenministerium informiert und führt seither ein Strafverfahren wegen Inumlaufsetzens falschen Geldes, Diebstahls und Betrugs. Dass Orell Füssli sowie die Schweizerische Nationalbank erst heute, ein Jahr nach dem Vorfall, kommunizieren, hat gemäss eigenen Angaben vor allem einen Grund. In den vergangenen 2 Wochen sind auch in der Schweiz falsche 1000-Franken-Noten sichergestellt worden. Dass unfertige Banknoten während der Produktion gestohlen werden, so etwas sei noch nie passiert, sagen Orell Füssli und die Schweizerische Nationalbank. Ein solcher Vorfall kratzt am Image von Orell Füssli. Die Firma stellt rund 1 Milliarde Banknoten her im Jahr. Rund 3/4 gehen ins Ausland, nach Lateinamerika, Asien oder Afrika. Orell Füssli blieb trotz des starken Frankens konkurrenzfähig, dies wegen der langjährigen Erfahrung und der Spitzenqualität. Nun gilt es, weltweit dieses Vertrauen wieder zu gewinnen. Von Seiten ihrer Schweizer Kundin bekommt sie Rückendeckung. Die Schweizerische Nationalbank arbeitet seit fast 40 Jahren ausschließlich mit Orell Füssli zusammen und besitzt dann auch einen Drittel deren Aktien. Die Nationalbank könnte zur Konkurrenz in Deutschland oder England wechseln, doch das sei zurzeit kein Thema, sagte sie heute. Denn die Qualität der Noten sei bisher besonders gut gewesen, wohl auch dank spezifischen und kreativen Mitteln wie Glitzerfiguren und Geheimzeichen. Doch die Nationalbank forderte von Orell Füssli, die Sicherheitsvorkehrungen zu verbessern. Und Orell Füssli tat dies. Es gebe mehr Zwischenkontrollen und ein höheres Aufgebot von Sicherheitsdiensten. Für dieses Jahr fährt Orell Füssli im Bereich Notendruck definitiv einen Verlust ein von rund 8 Millionen Franken. Dies auch wegen weiteren Problemen bei Druckmaschinen.
Susan Giger. Und von der Geschichte von mangelhafter Kontrolle zum Kontrolleur, der geht's. Marc Pirtz, er ist der Mann, der dem Weltfußballverband FIFA in Sachen Korruption auf die Finger geschaut hat. Der Strafrechtsprofessor aus Basel. Seine Arbeit war nicht immer einfach. Anfang Jahr hat er zahlreiche hochrangige Funktionäre beschuldigt, die Erneuerungen in der FIFA zu behindern. Jetzt hat Marc Pirtz seinen Rücktritt bekannt gegeben. Sportredaktorin Rachel Müritz.
Marc Pirtz schien hochmotiviert, als er die Aufgabe übernahm, der FIFA neue Glaubwürdigkeit zu geben. Das Image des Fußballverbandes hatte arg unter Affären um Schmiergeldzahlungen und korruptionsverdächtigen WM-Vergaben gelitten. Pirtz und sein Team erarbeiteten deshalb Vorschläge, um die Strukturen der FIFA zu erneuern und transparenter zu machen. Von den ursprünglichen Reformvorschlägen ist aber nicht viel übrig geblieben. Unter anderem eine unabhängige Ethikkommission und eine Integritätsprüfung aller hohen FIFA-Funktionäre. Wichtige Reformen wie unter anderem eine Amtszeitbeschränkung des Präsidenten wurden von der FIFA abgelehnt. Er trete nun aber nicht aus Frust zurück, sagt Pirtz.
Man muss in solchen Dingen auch realistisch sein, nicht wahr? Man muss damit rechnen, dass man nicht alles kriegt, was man gerne hätte. Das ist normal. Obwohl ich nicht verhehle, dass wenn ich ein Unternehmen derselben Größe jetzt reorganisiert hätte, dann wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen.
Von der anfänglichen Motivation ist bei Pirtz also auch Ernüchterung geblieben. Der Strafrechtsprofessor sah sich bei der FIFA immer in der Rolle als Geburtshelfer. Nun müsse der Fußballverband seine Reformen selbst vorantreiben. Dass sich die FIFA dabei allerdings äußerst gemächlich bewegt habe, seinen Grund, sagt Pirtz und kritisiert die Schweiz als Standort der FIFA. Der Staat könne mehr Druck aufsetzen.
Also die Schweiz ist ein Sitzstaat von ca. 60 solchen Sportdachverbänden. Und die Schweiz könnte ohne weiteres mit ihrem Steuerrecht, wenn sie sagt, ihr kriegt Steuerbefreiung, wenn ihr folgende Mindestanforderungen erfüllt, sie könnte mit ihrem Steuerrecht ohne weiteres für ein Mindestmaß an verbandsinterner Demokratie und auch Transparenz sorgen.
Die FIFA ist also nicht dazu gezwungen, ihre Strukturen zu verbessern. Deshalb wird sie auch in Zukunft nur das Nötigste tun. Die Glaubwürdigkeit hat der Verband auch nach 2 Jahren Arbeit von Pirtz nicht zurückgewinnen können.
Die Rosengartenstraße in Zürich, das ist der Inbegriff von Lärm und schlechter Luft. Keine andere Straße in einer Schweizer Stadt ist so stark befahren wie die Rosengartenstraße. Jetzt soll sie entlastet werden durch einen 4-spurigen Straßentunnel durch den Weizberg. Darauf haben sich Stadt und Kanton Zürich geeinigt. Ein jahrzehntelanges Verkehrsproblem würde so gelöst für rund 850 Millionen Franken. Aus Zürich, Colin Vinzenz.
56.000 Autos und Lastwagen fahren hier jeden Tag die ziemlich steile Rosengartenstraße zwischen Harzbrücke und Bucheckplatz hinauf und hinunter. Etwas weniger zwar als noch vor ein paar Jahren, als es die Zürcher Westumfahrung noch nicht gab, aber es sind immer noch deutlich mehr als am Gotthard an einem Spitzenwochenende. Die Straße durchschneidet das Quartier Wipkingen seit 40 Jahren und war gedacht als Provisorium bis zur Fertigstellung der geplanten Stadtautobahn, die nie gebaut wurde. Bürgerliche Politiker aus Stadt und Agglomeration fordern seit Jahren eine Tunnellösung. Von linksgrüner Seite, die das Sagen hat in der Stadt, galt die Tunnellösung als Tabu, als Kapitulation vor dem ständigen Verkehrswachstum. Ihr Konzept stattdessen ein Tram bauen auf dieser Rosengartenstraße und damit den Autoverkehr von der Straße verdrängen, die Leute zum Umsteigen bewegen. Jetzt soll beides kommen, Tram und Tunnel. Anders gehe es nicht, war es heute vor den Medien an Stadträtin Ruth Genner zu betonen, selber eine Grüne.
Es kann nur beides gehen. Es gibt ohne ein Tram kein Autotunnel und ohne ein Tunnel gibt es kein Tram. Weil sonst haben wir den Autoverkehr im Quartier.
Viele in Genners grüner Partei und auch die SP von Stadt und Kanton Zürich sehen es nach wie vor anders. Aber die Stadt konnte hier nicht allein entscheiden, kann das Verkehrsproblem auf der Achse zwischen den Boomquartieren Zürich West und Zürich Nord nicht lösen, ohne den Kanton. Dem gehört die Straße und der soll jetzt auch zahlen, und zwar den Tunnel und das Tram. Und es wird schließlich auch die Kantonsbevölkerung und nicht jene der Stadt allein sein, die das Megaprojekt wird absegnen können. Wer jetzt das große Aufatmen im betroffenen Quartier erwartete, sah sich getäuscht. Einerseits kritisiert die Anwohnerschaft, dass die Autos dereinst ausgerechnet am zentralen Quartierplatz aus dem vierspurigen Tunnel brausen sollen. Und andererseits gehen bis zur Fertigstellung von Tunnel- und Tramlinie noch rund 20 Jahre ins Land. Und bis dann ändert sich auf der Rosengartenstraße gar nichts.
Neun Minuten vor eins, Sie hören Rendezvous. Eine erfreuliche Entwicklung in einem traurigen Thema. Heute leiden weniger Menschen an Hunger als in den vergangenen Jahren. Und doch, immer noch hat jede achte Person auf der Welt zu wenig zu essen. Das zeigen die neuesten Zahlen der UNO-Landwirtschafts- und Ernährungsorganisation. Massimo Agostinis berichtet.
Die FAO ist global gesehen zufrieden mit dem Rückgang des Welthungers. In den vergangenen zwei Jahren ist die Zahl der Hungernden um 20 Millionen Menschen auf 850 Millionen zurückgegangen. Besonders in Lateinamerika und Südostasien. Dies, weil dort ein kräftiges Wirtschaftswachstum eingesetzt hat. Über die vergangenen 20 Jahre betrachtet geht der Welthunger ebenfalls beständig zurück. Allerdings gibt es große regionale Unterschiede. In Südasien, also Bangladesch, Pakistan, Indien und Nepal, ist die Zahl der Hungernden nicht zurückgegangen. Und gar gestiegen ist die Zahl im Nahen Osten und Nordafrika, sagt Josef Schmidhuber, stellvertretender Statistikleiter bei der FAO.
Da gibt es eher Rückschritt und das liegt an vielen Faktoren. Das liegt an der Begrenzung der Produktionssteigerungsmöglichkeiten, die geht da im Prinzip zu Ende. In dieser Region haben wir praktisch alle verfügbaren Landreserven ausgeschöpft und auch viele der erneuerbaren Wasserressourcen.
Uneinheitlich zeigt sich Afrika. Es gibt dort neben großer Armut regelrechte neue Wohlstandsinseln wie Angola und Südafrika. In Angola wegen des vielen Erdöls, das dort gefunden wurde. Allerdings kommt der neue Reichtum nur einer kleinen Kaste zugute. Afrika ist laut der FAO immer noch der Problemkontinent. Das Bevölkerungswachstum mit bis zu 4% ist außerordentlich hoch. Trotz der vielen Abers, die FAO glaubt, dass man das UNO-Millenniumsziel, die Halbierung des Hungers bis 2015, nur knapp verpassen werde. Josef Schmidhuber sagt,
Tatsache, dass es immer mehr Rücküberweisungen von Migranten gibt, also die sogenannten Remittances, und die sind global betrachtet schon dreimal größer als die offizielle Entwicklungshilfe.
Die Geldüberweisungen von Migranten in ihre Heimat machen in Bangladesch beispielsweise 10% des Bruttosozialproduktes aus. Das Geld wird häufig zur Nahrungsmittelbeschaffung verwendet. Ein weiterer Punkt, der den Welthunger reduziert hat, ist paradoxerweise auf die Preisexplosion von Nahrungsmitteln im Jahre 2008 zurückzuführen. Im ersten Moment konnten sich zwar viele Arme noch weniger Nahrungsmittel leisten, doch die höheren Preise haben dazu geführt, dass wieder in die Landwirtschaft investiert wurde. Mit der Folge, dass die Preise etwas zurückgingen und mehr Menschen Nahrungsmittel hatten.
Massimo Agostinis. Eigentlich erstaunlich. In Norwegen kommt die bisher geächtete rechtspopulistische Fortschrittspartei an die Regierung. Norwegens Konservative haben sich mit den Rechtspopulisten geeinigt. Der Partei, die wegen ausländerfeindlicher Positionen bisher als zu extrem galt und immer in der Opposition war. Dieser Partei gehörte eine Zeit lang auch der Rechtsextremist und Massenmörder Anders Breivik an, also der Mann, der einen Anschlag in Oslo verübte und fast 80 Menschen in einem Jugendlager auf Utøya tötete. Ich fragte unseren Nordeuropa-Korrespondenten Bruno Kaufmann, wird dieses ausländerfeindliche Gedankengut in Norwegen jetzt salonfähig?
Nein, der Breivik war nie ein akzeptierter Teil der Fortschrittspartei, erhielt auch nie rhetorische Unterstützung für seine extremen Ideen und ist deshalb wahrscheinlich auch dann wieder ausgetreten. Es war sogar so, dass nach den Anschlägen vor 2 Jahren die Vorsitzende der Fortschrittspartei, Siv Jensen, sagte, wir sind alles junge Sozialdemokraten. Und in den letzten Wochen nach den Wahlen hat jetzt auch die Fortschrittspartei sehr aktiv darauf hingewiesen und sogar auch die Medien dafür kritisiert, ihre Partei immer wieder in Zusammenhang eben mit Breivik, der ja zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist, zu bringen.
Bisher war die Fortschrittspartei in der Opposition. Wie kommt es, dass sie jetzt regieren kann?
Das hat viel damit zu tun, was in Norwegen in den letzten 8 Jahren geschah, nämlich eine rot-grüne Mehrheit hat da regiert unter Jens Stoltenberg und das ist für Norwegen etwas Ungewöhnliches, weil normalerweise in Norwegen immer Minderheiten regiert haben und dann eben im Parlament schauen mussten, mit wem sie in Sachfragen zusammenarbeiten. Jetzt aber nach diesen 8 Jahren wollten eben die Bürgerlichen, vor allem eben die Konservativen, unbedingt an die Macht und deshalb haben sie jetzt auch die Fortschrittspartei mit in die Wärme genommen, die ja ihrerseits bereits seit 40 Jahren eben in der Opposition ist und eben auch sehr gern jetzt einmal in der Exekutive mitmachen möchte und deshalb auch bereit ist zu sehr vielen Kompromissen.
Norwegen hat jetzt also eine rechtskonservative Regierung. Wie stabil ist sie?
Ja, diese Regierung, deren Bildung ja noch im Einzelnen bevorsteht, aber wo man jetzt eben sich geeinigt hat, da zusammen eben zu regieren, die ist eigentlich, diese Zukunft ist völlig unklar, weil die Fortschrittspartei natürlich jetzt weiter Kompromisse machen muss und wahrscheinlich vom eigenen Programm sehr wenig in dieses Kabinett und diese Regierung hineinbringen kann. Und deshalb wird es wahrscheinlich einzelne Symbolfragen geben, wie mehr Polizei, eine härtere Gangart in der Ausländerpolitik, dass aber alle anderen Forderungen wie Steuersenkungen, wie Abschaffung der Autobahnvignetten oder auch eine Liberalisierung der Alkoholpolitik, das kann man eigentlich vergessen. Und Norwegen wird wahrscheinlich in den nächsten 4 Jahren gar nicht so eine andere Politik machen als wie bisher unter der rot-grünen Regierung.
Und zum Schluss noch, wie kommt die Ankündigung dieser neuen Koalition bei den Norwegerinnen und Norwegern an? Also ist es das, was das Volk wollte?
Man hat natürlich einfach auch den Versprechungen ein bisschen Glauben geschenkt, dass man jetzt eben bereit sei, eben auch auf der bürgerlichen Seite wirklich mal eine große Koalition, eine Mehrheit zu bilden. Und das ist eben nicht gelungen. Gleichzeitig, ich habe es schon gesagt, sind sich die Norwegerinnen und Norweger eben gewohnt, dass im Parlament eigentlich nur eine Minderheit formal hinter der Regierung steht und dass eben immer wieder auch Kompromisse gefunden werden müssen. Das wird auch konkret heißen, dass in vielen Fragen die Konservativen zum Beispiel mit den Sozialdemokraten zusammenarbeiten werden.
Sagt unser Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann. Wenn wir Alp hören, denken wir an knorrige Bauern, stämmige Sennerinnen, vielleicht auch an würzigen Bergkäse. Doch stimmt dieses Bild noch? 5 Jahre lang haben sich mehrere Dutzend Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit der Alpwirtschaft auseinandergesetzt. Heute haben sie in Schöpfheim im Entebuch die Resultate ihres Projekts Alp Futur vorgestellt. Max Ackermann über einen Wirtschaftszweig zwischen Tradition und Moderne.
Der Herbst zieht ein im Entlebuch und er kommt mit Glocken und mit Treicheln. Vom Hintersteinetli herunter und von der Mittlerfarnere, von der Alp Aschi und dem Wittmoos her streben prächtig geschmückte Kühe dem Tale zu. Begleitet werden sie von stolzen Älplerinnen und Sennen, alle in Festtagstracht, alte und überraschend viele junge.
Ja, Schadler Jonas, 17. Beim zweiten Lehrjahr lehre Bauer und bin auf der Alp Schlachse.
Jonas hat seinen ersten Alpsommer hinter sich. Ein Sommer, der nass und kalt begonnen hat, dann aber immer schöner wurde.
Ja, es war ein guter Sommer. Wir hätten noch Wochen länger bleiben können, vom Wetter her. Aber die Alpenfahrt ist jetzt halt angesagt. Da kann man ja nicht streiken, oder?
Nein, streiken hat hier niemand im Sinn. Die 17.000 Sennerinnen und Senner arbeiten hart. Nicht mehr 7 Tage die Woche wie früher, aber 6 allemal und das von morgens früh bis abends spät. Die Schweizer Alpwirtschaft sei noch immer ein bedeutender Wirtschaftszweig, sagt der Agronom Felix Herzog von Agroscope. Jeder zweite Schweizer Bauer schicke seine Tiere im Sommer auf die Alp.
Durch die Sömmerungsweiden können wir in der Schweiz etwa 10% mehr Tiere halten, die eben nicht mit Kraftfutter, sondern mit Gras und Kräutern gefüttert werden.
Felix Herzog gehört zum Leitungsteam des Forschungsprojektes Alp Futur, die erste umfassende Standortbestimmung der Schweizer Alpwirtschaft seit über 30 Jahren. Und das Fazit fällt recht positiv aus.
Die Alpwirtschaft steht zwischen Tradition und Moderne und sie verbindet diese zwei Aspekte eigentlich gut. Die Alpwirtschaft ist sehr gut verankert in der Landwirtschaft. Wir haben aber auch Befragungen gemacht in den Städten und haben festgestellt, dass die Alpwirtschaft eine breite Unterstützung genießt, viel Sympathie bei der Bevölkerung ganz allgemein.
Was sich unter anderem im großen Interesse an handwerklich hergestelltem Alpkäse äußert. Über 5200 Tonnen werden auf den Schweizer Alpen hergestellt und oft direkt vermarktet. Fast ein Fünftel mehr als noch vor 10 Jahren. Ein Erfolg, zu dem auch Jonas Stadelmann beigetragen hat und es nächstes Jahr wieder tun will.
Ja, vielleicht mache ich das dritte Lehrjahr auch noch dort. Dann wäre ich dann auch in der Bi- oder Abfahrt. Und ja, übernächstes Jahr dann wieder an der Auffahrt. Ja, mal schauen.
Max Ackermann, Alpwirtschaft ist auch Tagesgespräch. Gleich nach den Schlagzeilen mit Damian Rast.
Ein großer Teil der Staatsangestellten in den USA wird ab sofort in unbezahlte Zwangsferien geschickt. Das Weiße Haus hat den sogenannten Verwaltungsstillstand angeordnet, weil der Kongress sich nicht auf ein neues Budget einigen konnte. Jede 8. Person auf der Welt hat nicht genug zu essen und leidet unter massiver Unterernährung. Das schreibt die UNO-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft, die FAO, in ihrem jährlichen Welthungerbericht. Die Staatsanwaltschaft Zürich hat den Fußballmanager Erich Vogel und einen mitbeschuldigten Spielervermittler aus der Untersuchungshaft entlassen. Gegen Vogel und den Spielervermittler läuft ein Strafverfahren.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.